Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bayer Lady. Wir nähern uns dem Ende. Wir haben uns dem Ende schon genähert.
Naja, zumindest dem Ende der regulären Austin-Werke. Denn wir haben ja noch ganz, 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 ganz viele andere Dinge.
Ich wollte gerade sagen, das ist tatsächlich die letzte Folge der regulären Folgen, oder?
Ja, und auch da kann man ja natürlich schon ein bisschen diskutieren. Es sind Fragmente. Also eigentlich waren wir schon durch mit dem letzten
Stimmt,
Thema.
Aber wir haben ja noch das Jugendwerk.
Ja, wobei, da müssen wir uns beide nochmal zusammensetzen und gucken, was wir davon machen, beziehungsweise ob wir davon was machen.
Weil, ich hab keine Lust.
Ja, und ich finde aber, das Problem ist, bei aller Liebe zu Austin, aber eine kurze Geschichte der englischen Historie, also muss das sein. Wahrscheinlich werden jetzt alle am Zuhörer sagen, um Gottes Willen, natürlich muss das sein, das ist Austin. Aber,
Ich weiß nicht, ob Austin das überhaupt selbst so gesehen hat. Also wenn ich so selbst als Schriftstellerin denke, ich möchte nicht, dass meine Jugendwerke irgendwann mal veröffentlicht werden und darüber in hochliterarischen Kreisen geredet wird, weil das war nämlich schon das meiste, was ich da geschrieben habe.
Und es sind natürlich auch aus gutem Grund Jugendwerke. Da probiert man aus, da arbeitet man sich an bestimmten Themen ab.
Genau.
Da ist man vielleicht übermäßig romantisch, auch wenn man sich in einem Alter von, sagen wir mal, 11 bis 15 oder so befindet. Also ja, wir gucken uns das alles mal an und schauen dann mal. Vielleicht können wir uns ja die eine oder andere Kurzgeschichte oder so rauspicken. Ich meine, genau. Lady Susan läuft auch als Erstlingswerk von Austin, Jugendwerk. Es ist zwar kein Jugendwerk, aber auch da ist es ja so, dass das deutlich ein Erstlingswerk ist und wir da auch deutlich den Unterschied zu den restlichen Werken sehen. Aber die Geschichte an sich ja trotzdem, zum Beispiel zu der sehr guten Adaption, der filmischen Adaption von Love and Friendship geführt hat. Also es gibt schon vielleicht Dinge, auch in den Jugendwerken, die spannend sein können. Aber das werden wir, wie gesagt, mal.
Ja gut, sie war 19, als sie es geschrieben hat. Also ist jetzt nicht so.
Worauf ich mich ehrlich gesagt eher freue. Also ich freue mich jetzt auf die ganz vielen kommenden Folgen zu Austin-inspirierten Werken. Denn da sind ein paar wirkliche Lieblingsfilme und auch Lieblingsserien von mir dabei. Und eine Folge, auf die ich mich wirklich enorm freue, ist Jane Austen Erotica.
Okay. Ja,
weil.
Okay, da hat man mich noch nicht gefragt, was? Moment.
Weil, ich habe das jetzt mal einfach, du weißt, man muss ja hier so Clickbait-Überschriften muss man ja machen.
Ja,
also wir schmeißen mal das Wort Erotika in den Raum. Naja, es ist aber schon so, die meisten Fortsetzungen von Jane Austen Stories oder zweiten oder dritten Teile, die dann geschrieben worden sind, und auch tatsächlich jetzt auch Fortsetzungen von so Fragmenten wie The Watsons oder Sanditon, haben oft auch einen sehr sexy Part. Also es gibt
for work.
Ja, und ich rede hier nicht von irgendwelchen Fanfictions oder so, die es übrigens auch zu Genüge gibt, sondern das sind wirklich veröffentlichte Bücher, wo gestandene Autoren Fortsetzungen geschrieben haben und das Ganze sehr viel sexier gemacht haben. Aber ich meine, wir reden natürlich auch von den Fanfiction-Geschichten, die dann als Buch veröffentlicht wurden. Ich habe letztens eins in der Hand gehabt, was im Grunde war das, glaube ich, also Porn ist vielleicht zu weit gefasst. Aber im Grunde ging es dann um das Leben von Elizabeth Bennet beziehungsweise Elizabeth Darcy und ihrer Schwester Jane Bingley. Und wie dann das Leben so ist, nachdem sie dann mit ihren Männern da zusammengezogen sind. Also es spielte eine Rolle, wie sie da ihr Leben so gelebt haben und so. Aber es spielte natürlich auch am meisten die Rolle, dass Jane Elizabeth gefragt hat, wie das denn jetzt alles so im Bett funktioniert, weil sie ist ja noch Jungfrau. Und Elizabeth dann meinte, ja, war ich ja bis vor kurzem auch noch. Ja, dann kannst du mir doch super helfen. Und genau das gleiche Gespräch hatte dann auch Bingley mit Darcy. Und Darcy hat ihm dann gesagt, ich hab dir in der Bibliothek ein Buch liegen lassen. La, 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 la. Männer reden über sowas ja nicht. Und dann ist Bingley in die Bibliothek gegangen und da lag da das Kamasutra.
Ah, okay.
Ah. Also ich sag dir, dieses Buch, ja, naja. Aber nicht,
aber das, es gab dann noch mehr Inhalt dazu oder ging es
nur? Ja, und dann kam ganz viel Bettszenen. Also, das war eigentlich das Buch.
Okay.
Aber, was ich eigentlich dazu sagen möchte, vielleicht ist auch das Stichwort sexy heute das Stichwort der Folge. Denn das ja, ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das, was viele von den Leuten, die an den Fragmenten und an den Adaptionen der Fragmenten gearbeitet haben, so ein bisschen im Hinterkopf haben. Wir machen die sexy Version eines Period Piece. Wir machen die sexy Version von Jane Austen. Und das ist ja auch nichts Neues, denn das kennen wir ja eigentlich schon von der 95er Verfilmung von Pride and Prejudice. Mhm. Das war nämlich genau das, was ja auch das Schlagwort war. Wir machen eine sexy Version von Stolz und Vorurteil. Und heute haben wir halt die sexy Version von Sanditon, wobei man dazu ja sagen muss, sexy und sexy. Also, ja.
Ja, also ich habe mir Sanditon jetzt nochmal angeguckt. Ich habe das erste Mal ja ziemlich geflucht und fand es ein bisschen zu sexy. Ich weiß nicht, wann ich es geguckt habe. Es muss irgendwann mal Mitte letztes Jahr ausgewiesen sein. Jedenfalls bevor Bridgerton rauskam. Bridgerton kam Ende 2020 raus, um die Weihnachtszeit sogar.
Ich kann dir sagen, genau, im Dezember kam Bridgerton raus und ich habe Sanditon gesehen im November 2020 und du hast es ein bisschen vor mir gesehen, das weiß ich noch. Also es war wahrscheinlich Sommer 2020 oder sowas oder später Sommer.
Genau.
Dreh rum. Ja.
Ja, genau, ich habe dann angefangen zu fluchen und dann beim zweiten Mal gucken und dazwischen jetzt Bridgerton war, obwohl Bridgerton jetzt nichts mit Jane Austen per se zu tun hat, aber wir wissen ja alle, Bridgerton reitet halt auf dieser Period-Drama Welle und sehr erfolgreich auch. Aber muss ich sagen, fand ich es dann nicht mehr so sexy. Also ich fand es dann nicht mehr, ich weiß nicht, Bridgerton ist halt irgendwie so direkt in your face sexy, ja, ne, also und Sanditon ist schon sexy, aber nicht mehr so direkt. Es ist schon zahmer.
Also vielleicht können wir, bevor wir jetzt nochmal, sagen wir mal, direkt in die Vollen gehen, was Sanditon angeht, möchte ich gerne noch zwei, drei Sachen gerade vorweg schicken, die ich einfach nochmal betonen möchte, weil ich nicht weiß, ob die Leute das so mitbekommen haben auf unserem Twitter, denn da poste ich die Sachen auch immer, also es lohnt sich tatsächlich da auch mal reinzugucken, aber ich möchte zwei, drei Sachen anmerken, die man jetzt noch abrufen und sich anhören und anschauen kann und deswegen vielleicht kann man das in ein paar Wochen nicht mehr. Das eine wäre, aktuell kann man auf der BBC Radio 4 Extra-Seite drei Hörspiele von Jane Austen abrufen. Und zwar ist es auf Englisch dann natürlich, ist die BBC-Hörspielseite, Radioseite. Und zum einen ist es jetzt eine Neuadaption von Northanger Abbey. 10 Folgen auf 15 Minuten, also kann man relativ schnell runterhören. Ist sehr, sehr, sehr gut. Und warum ich das so stark empfehle, ist, weil die Vorleserin, also es ist schon Hörspiel, aber es gibt so eine Overall-Stimme, die da so ein bisschen durchführt und das ist Mia Margolyes. Und die liebe ich sehr. Das ist eine britische Schauspielerin, ein bisschen so sehr, eine sehr bizarre Dame, aber mir sehr sympathisch und die spricht da durch. Also das ist eine schöne Adaption, die habe ich mir auch angehört. Und dann kann man tatsächlich auch noch aktuell auch auf der gleichen Seite einmal komplett eine Hörspieladaption von Persuasion hören. Das sind 15 Folgen und das ist das eine, was ich empfehlen möchte. Das andere, was ich empfehlen möchte oder was ich jetzt gesehen habe, ist, wir haben es schon zur Sprache gebracht, Bridgerton. Eigentlich hat Bridgerton nichts mit Jane Austen zu tun. Aber ich finde, wir könnten am Ende, wir machen ja eine Folge dann über von Austen inspirierte Dinge und Bridgerton fällt so ein bisschen so im aller weitesten Umkreis damit rein, weil du, wie du gesagt hast, das Ganze reitet die Period-Piece-Drama-Welle. Ich habe festgestellt, dass es tatsächlich auf TikTok wohl gerade oder schon seit Anfang des Jahres eine TikTok-Musical-Welle gibt. Die ist völlig an mir vorbeigegangen, ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt, aber es ist wohl ein Ding, das momentan aktuell modern super duper in ist, dass man auf TikTok Musicals schreibt. und auch veröffentlicht. Und es gab wohl Anfang des Jahres einen riesen Hype mit dem Musical Bridgerton. Da haben zwei Musikerinnen, die man als Duett Barlow und Bear kennt, einen Song geschrieben für eine der Bridgerton-Figuren und haben das auf TikTok eingestellt. Und ich meine, was sind das, 40 Sekunden, eine Minute oder was, wie lang darf da so ein TikTok-Video sein? Und dann waren da die Zuschauer von diesem kurzen Snippet so begeistert, dass sie gesagt haben, wir wollen mehr. Und dann haben die angefangen, eben für die anderen Charaktere und Situationen auch Songs zu schreiben. Und am Ende wurde daraus tatsächlich ein Riesenmusical. Hunderttausende von Fans haben da drauf geklickt, haben es veröffentlicht, haben da Kritik abgegeben. Also sehr, 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 sehr spannend. Und ich habe auch das vertwittert und habe da einen Thread angelegt mit verschiedenen Videos auch, wo ein bisschen erklärt wird, wie das Ganze entstanden ist und wie das weitergegangen ist. Und das ist dann richtig viral gegangen. Und deswegen wundert mich das, dass ich davon nichts mitgekriegt habe, weil das ist auch durch die Printmedien gegangen und auch durch die normalen Fernsehmedien, dass zum Beispiel Bridgerton-Schauspieler auch angesprochen worden in ihren Interviews, was sie denn von dem Bridgerton-Musical halten. Und jetzt tatsächlich, und dadurch ist mir das erst aufgegangen, hat es eine CD gegeben, also mit Bridgerton, das unoffizielle Musical. Und da haben nämlich Barlow und Bear eben eine komplette CD mit allen Songs veröffentlicht. Und die beiden kommen halt aus einer Popsong-Ecke. Und das hört man, was die Musik angeht. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht vom Score und von den Songs. Es sind einige Ohrwürmer dabei, also richtig, richtig gute Lieder. Und ich bin also qualitativ wirklich überrascht, wie hochwertig das Ganze ist. Wenn man sich da ein bisschen reinhört, dann hat man sofort 3 oder 4 der Lieder im Ohr, die auch kleben bleiben vom Refrain her. Ja, das kann ich nur empfehlen. Und der Spotify-Algorithmus hat mir die CD vorgeschlagen. Was bedeutet, irgendwas muss ich richtig gemacht haben bei meiner Suche. Und ich dachte so, was? Es gibt ein unoffizielles Bridgerton-Musical? Und dann habe ich mich weitergeklickt und kam dann eben drauf, TikTok-Sensation und so weiter und so fort. Das heißt, da verlinken wir in den Shownotes zu dem Thread, den ich auf Twitter gemacht habe. Da könnt ihr euch mal durchklicken, das lohnt sich tatsächlich. Als letztes kleines Ding sozusagen, was ich ganz witzig fand, ist, weil ich das noch nie vorher gesehen habe, auch auf Twitter entdeckt natürlich, Twitter is my jam, dass ein junger Mann hat seine Freundin um ihre Hand gebeten, in bester Pride and Prejudice Darcy-Manier. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja,
also, ja, ja, ja.
Er hat sich quasi in ein weißes Hemd geschmissen, hat sich nass gemacht, hat sie zu dem Originaldrehort von Pemberley quasi mitgenommen. Dann sind sie da im Park gewesen und dann hat er sich aufs Knie geschmissen mit dem Ring vor ihr und hat sie um ihre Hand gebeten. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, oh mein Gott, ich liebe es und Fremdschämen. Also ich weiß nicht, wenn mich jemand so gefragt hätte, ob ich das gut oder schlecht gefunden hätte. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich dachte mir, das muss ich hier unbedingt erwähnen, weil sowas siehst du wirklich selten. Muss man ja sagen. Also da hat er der Period Piece Begeisterung seiner Freundin hat er Genüge getan.
Ja, vielleicht sieht man das so selten, weil man dann nie weiß, ob derjenige dann nicht Nein sagt.
Irgendwer muss die Bilder ja gemacht haben. Also es muss noch mindestens eine zweite Person anwesend gewesen sein. Aber sie sahen zumindest relativ einsam da im Park aus. Ja.
Ja, sehr schön.
Also das, okay, war ein sehr schönes Period Piece Alltags-Titbit, das ich da gefunden hatte, wo ich dachte, das muss ich mit euch teilen. Das ist also wirklich super. Auch das schmeißen wir mit in die Shownotes rein, das verlinken wir. Also das waren die zwei Empfehlungen. Einmal Bridgerton, das Musical, und einmal die Hörspiele, die noch auf BBC Radio 4 Extra abrufbar sind. Und jetzt wieder zurück zu Sanditon. Gehen wir da in die Vollen. Also Sanditon hat, das hatten wir ja letztes Mal in der vorherigen Episode schon erwähnt, eine Serienadaption, die ITV-Serienadaption, über die du dann reden wirst. Und dann gibt es noch 2, 3 kleinere Varianten, über die ich dann noch ein bisschen was sagen kann, was Adaptionsversuche für Sanditon angeht. Und ich werde dann nachher auch noch ein bisschen was zur Adaption von The Watsons sagen. Aber ich denke, jetzt am Anfang werden wir uns dann erstmal mit eben der Serienadaption von Sanditon befassen, weil das tatsächlich am meisten hergibt, denke ich, für diese Folge. Ja, dann gehen wir gleich in Medias Res. Bitteschön, was kannst du zur Serie erzählen?
Ja, also Sandin basiert auf, also zumindest die erste Folge basiert auf den kompletten Kapitel, die Jane Austen noch geschrieben hat. Wir haben ja das letzte Mal darüber geredet, dass sie das ja quasi kurz bevor sie aufhören musste zu schreiben, weil es ja gesundheitlich ihr nicht mehr gut ging, hat sie 11 Kapitel geschrieben. Es wurde produziert fürs ITV, sobald die Serie gedreht wurde im 2018, kam das erste Mal raus, am 25. auch 2019 in 8 Teilen, ging dann rüber übers PBS Anfang 2020 in die USA. Es ist dann im Januar rausgekommen. Wir haben es, ich weiß nicht, wann kam es in Deutsch, wurde es in Deutschland im Fernsehen?
Es kam im deutschen Fernsehen tatsächlich schon ein bisschen früher, aber also Ende 19, Anfang 20 muss es gewesen sein, aber April 20 kam die DVD raus in Deutschland. Also das war auch zu dem Zeitpunkt, war das auch, wo ich es dann angefangen geguckt habe. Und das war auch ungefähr der Zeitpunkt, zu dem man das auf Prime streamen konnte. Davor ging das nämlich nicht, ja.
Genau. Das Skript wurde geschrieben von einem Bekannten, könnte man sagen, ja, von Andrew Davis, der auch schon die 95er Pride and Prejudice geschrieben hat. Und hat er nicht einen der Emmas geschrieben?
Ich weiß
Aber
es
die
nicht,
Romana
aber
Carrey, ne?
man muss jetzt aber wirklich sagen, das klingt jetzt alles so, ja, das war Andrew Davis und die hat die 95er-Filme. Man hat das, war, weißt du, wir als Period-Piece-Fans, wir haben nur die, es ist ja immer so, man überlegt sich, was gibt es denn noch so für Stoffe von Austen, was hätte ich gerne mal wieder als Film oder als Serie und dann überlegt man sich, ja, eigentlich würden die Fragmente doch auch was hergeben. Man könnte so schön mit denen spielen. Die haben so viel Potenzial, aber keiner macht es. Und dann kam zuerst die Nachricht im Fandom, Sanditon wird gemacht und alle so, ja, endlich traut sich einer mal ran an Sanditon, an eines der Fragmente. Das hat so viel Potenzial. Da waren wir schon alle wirklich froh drüber und haben gedacht, wow, wir freuen uns drauf. Hoffentlich, hoffentlich wird es gut. Und die nächste Nachricht war, nicht nur wird Sanditon gemacht, nein, Andrew Davis macht es. Das ist so wie, ich weiß nicht, also quasi Gott, der Orson-Gott, ja, da draußen, der uns die 95er-Verfilmung gegeben hat. Im Grunde die Lieblingsverfilmung von fast allen Orson-Fans, ja. Und
Er hat uns nicht mehr
er.
nicht nur die 95er-Verfilmung gegeben, hat uns auch die Northanger Abbey von 2007, es gibt ja auch nur bisher eine, Sense and Sensibility von 2008 und Emma 1996.
Also quasi der Orson-Gott, aber ich meine, ausschlaggebend
Ja.
für mich ist tatsächlich für die 95er-Verfilmung, ich finde das Beste eigentlich von ihm.
Hat schon ein paar Triebbücher geschrieben, ja.
Nichtsdestotrotz, wir dann also so, nein, er macht nicht nur Sanditon, es macht auch noch Andrew Davis. Und wir alle schon so, oh mein Gott, das kann nur gut werden. Bitte, bitte, bitte fuck es nicht ab. So, das war also die Voraussetzung. Wir waren wirklich alle, das ganze Fandom war so, bzz, so buzzerte, baste so und summte so und alle waren begeistert und alle haben sich darauf gefreut. Das war eine Riesenvorfreude und vielleicht war das zu viel Druck, ich weiß es nicht, aber im Endeffekt kam dabei dann eben die ITV-Serie raus, die ja bei uns beiden tatsächlich zu Anfang zumindest oder bei mir zumindest zu Anfang nicht gut weggekommen ist. Ich muss sagen, nachdem ich sie jetzt nochmal geschaut habe, sehe ich sie tatsächlich mit anderen Augen. Aber das ist ein bisschen
Ja.
vorweg gefasst. Wenn wir zum Fazit kommen, kann ich da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Also, es war auf jeden Fall so, Andrew Davis macht es. Ja, und wie ging es dann weiter?
Ja, also man muss halt auch sagen, wie gesagt, er hat auch gesagt, dass er das Originalmaterial eigentlich in der ersten Folge schon verbraucht hatte. Das heißt, es sind insgesamt 8 Folgen, die restlichen 7 sind halt originelle Arbeit, die hat er halt dann hat quasi eine Fanfiction geschrieben, wenn man so will.
Im Grunde ja. Von der Geschichte her fand ich diese Adaption sehr nah dran am Original. Die ersten 60 Minuten
Ja, genau.
waren sehr nah dran am Original. Naja, und der Rest stimmt. Der ist ja dann quasi von Andrew Davis direkt dazu erfunden worden. Also, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Was den Inhalt angeht, ist es so, dass die Geschichte von Sydney und Charlotte quasi weitererzählt wird. Also, den beiden wird quasi eine Romanze nahegelegt von Charlotte, dem Mädchen, das eben einen Crush hat, dem Sydney Parker Bruder gegenüber. Und die anderen Figuren, die wir hier haben, kriegen halt ihre eigenen kleinen Geschichten. Im Grunde hast du das Baderessort als heile Welt und genau, wir sehen die Intrigen und Manipulationen, die sich hinter dieser gehobenen Gesellschaftswand abspielen und die Abgründe, die sich auftun.
Genau, das ist jetzt sehr grob zusammengefasst, aber ich finde, wenn wir euch jetzt jeden einzelnen Subplot erzählen, wollt ihr es nicht mehr sehen und vielleicht wollt ihr es ja trotzdem sehen. Und ich glaube, das fasst das eigentlich sehr gut zusammen. Also, ja. Ja, nee, also es ist wirklich, weil das, diese Geschichte, wir haben natürlich diesen Mainplot mit Sydney und mit Charlotte, aber die Subplots sind halt auch wichtig, aber die halt jetzt komplett zu erzählen, ich weiß nicht, das macht, glaube ich, doch die Freude am Sehen kaputt, weil es dann zu viel Details ist, weil halt die Geschichte auch irgendwo davon auch lebt. Ich hätte ja es besser gefunden, wenn wir mehr Subplot anstatt Mainplot gehabt hätten.
Ja, weil die Figuren des Subplots einfach spannender waren.
Ja, sie sind spannender. Sie sind nicht so traditionell abgefasst, wie sie im Mainplot sind.
Übrigens, Andrew Davids, das wollte ich vorhin noch sagen, hat auch Bridget Jones gemacht. Also, das ist zwar jetzt kein Period Piece.
Das ist mal ohne Witz. Ich glaube, Andrew Davids adaptiert eher, als er originell schreibt, oder?
Die guten Arbeiten von ihm sind alles Adaptionen. Bridget Jones ist zwar jetzt kein Period Piece, aber basiert natürlich auf Pride and Prejudice, ja. Und eine moderne Variante von Pride and Prejudice, auch eine der Filme, die wir besprechen werden, wenn wir dann zu unseren von Austen inspirierten Geschichten kommen. Also ich mag die alle drei, aber der erste Film war, finde ich, der beste. Auch der sehr gut gelungen, kann man nicht sagen. Also der kann schon sehr gute Sachen machen.
Ja, das ist absolut nicht eine, also ich glaube eher, das ist eine gewisse Präferenz und eine gewisse Spezialisierung, ob du eher adaptierst oder ob du originell schreibst. Aber wenn ich mir das so ein bisschen angucke, was er so gemacht hat, er hat Middlemarch gemacht, er hat Vanity Fair gemacht, Wives and Daughters,
Dr. Chivago, das sind alles Buchvorlagen. Er ist natürlich auch ein bisschen in der hängen geblieben, muss man ja schon sagen.
Ja, natürlich. Und das sind aber auch alles Vorlagen, wobei man sagen muss, Buchvorlagen, bei Period Drama war es auch einfach eine Zeit lang absolut üblich, nur Buchvorlagen zu verfilmen. Also ich meine, ich glaube...
Im Gegensatz zu was?
Im Gegensatz zu jedem anderen. Machst du einen Krimi, kannst du ja auch einfach ein Originaldrehbuch schreiben, aber...
Ach so, das meinst du. Okay, du meinst, statt ein Original zu schreiben. Ja. Klar.
Also ich glaube, dass wir jetzt wirklich damit anfangen, dass wir nicht Buchvorlagen haben. Das ist eher im Period Drama, wenn es um Serien oder Filme geht. Das ist eher eine neuere Entwicklung.
Ja, wobei, was haben wir denn da? Weil ganz ehrlich, wir haben da Bridgerton und das ist im Grunde kein wirkliches Period Piece. Das ist im Grunde, also das ist eine Soap Opera in Kostümen. Ja.
Ich wollte gerade mit Enola Holmes kommen. Das ist genau genommen auch ein Buch, aber es ist ein zeitgenössisches Buch.
Ja, aber auch das ist eigentlich eine Krimi in Kostüm. Also das ist für mich kein richtiges Period Piece in dem Sinne.
Und müssen wir aber mal über die Definition von Period Piece reden.
Naja, also ganz ehrlich, die weiteste Definition von Period Piece ist: Es ist ein Periodendrama, das ist ein Drama, das oder ein Film oder was auch immer, das in dieser Periode spielt. Also theoretisch würden da Bridgerton und Enola Holmes auch da reinpassen, natürlich, genau. Wenn man so definiert. Aber wenn ich von Period Piece spreche, dann denke ich tatsächlich an so Dinge, also wie Austen oder Bronte zum Beispiel, wobei
also die natürlich Sachen, die quasi wirklich in dieser Zeit entstanden sind.
Ja, und die sich zumindest versuchen, historisch korrekt zu verhalten. Also zumindest weitestgehend korrekt. Ich meine, dass die ganzen Period Pieces, diese klassischen BBC Period Pieces und ITV-Verfilmungen und so weiter, die wir kennen, dass die natürlich nicht hundertprozentig historisch korrekt sind, weil da eben keine Käfer über die Decke laufen und kein Müll in den Straßen liegt und so weiter. Das wissen wir. Aber zumindest versuchen sie ansatzweise historisch korrekt zu sein. Im Gegensatz zu zum Beispiel einer Adaption wie Bridgerton, die von vornherein sagt, historische Korrektheit, was ist das? Mir alles egal. Hauptsache, es ist eine gute Geschichte, die erzählt wird.
Also ich glaube, es wird immer mehr, wird halt moderne, die Art, wie wir heute Geschichten erzählen, wird halt immer mehr in Period Drama reingepackt. Wenn du ein originelles Werk hast, wie eben ein Sturz und Vorurteil und das quasi originalgetreu umsetzt, dann hast du halt auch eine alte Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Nehmen wir zum Beispiel Anne with an E. ist genau genommen ein Period-Drama, aber hat halt zum Beispiel im Gegensatz zu seiner Vorlage eine, also es haben sie es auch um Handlungsstränge und Figuren erweitert, ja, und sie haben N with an E quasi so geschrieben, wie sie normalerweise heute ein Teenie-Drama in 2021 schreiben würden, aber es ist halt mit der Fassade und dem ganzen, mit der ganzen Welt von Green Gables, ne?
Das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn es einer nicht weiß, das basiert auf der Anne of Green Gables Reihe von Lucy Maud Montgomery.
Genau, und ich glaube, das ist halt eher so ein Trend, den wir haben, dass wir zeitgenössische Geschichten in ein Period-Drama reinpacken, und das ist Bridgerton in dem Sinne auch, und das ist dann die neue Art von Period-Drama zu machen, weil Period-Drama war ja auch jetzt lange Zeit so etwas, was sehr verstaubt war, was halt wirklich in öffentlich-rechtlichen Rundfunken gemacht wurde, weil es halt, oh, wir haben Klassiker aus der Zeit und das spricht halt ein Publikum 40 plus an, und heutzutage wird es halt sexier gemacht, indem man halt eben etwas Zeitgenössisches nimmt und es quasi modelliert zu einem Period-Drama, das dann aber meistens auch nicht mehr getreu dem Period-Drama ist. Ist es trotzdem Period-Drama, da es keine feste Definition von Period-Drama gibt? Ja.
Also dieses Aufbrechen fing ja im Grunde in den 90ern an. Das ist ja, was diese Austen Man ja losgetreten hat.
Ja, aber da haben sie ja noch immer noch sehr stark versucht, originalgetreu zu bleiben, ne? Also.
Das ist ja das, was wir gesagt hatten, als wir über Pride and Prejudice gesprochen haben. Im Verhältnis zu dem, was davor war, war Pride and Prejudice dafür revolutionär, ja. Also
Ja.
wenn man vom sexy Pride and Prejudice gesprochen hat, dann war das damals genau das. Wenn wir das heute uns angucken, da
Es ist
gähnen wir
nicht
nur
sexy.
müde. Ja, also
Ja.
da sagen wir hallo, so. Und genauso war es mit Sanditon. Sanditon lustigerweise hat ein FSK ab 12. Und ich habe da so gestanden, ich dachte, warum? Ich vermute, weil wahrscheinlich öfter mal ein paar nackte Männer durchs Bild rennen. Denn die sind ja da in einem Baderessort in Sanditon. Und
Ja.
in der Serie ist es tatsächlich so, dass es dann auch Szenen gibt, die am Strand spielen. Und Männer sind immer nackt baden gegangen, während Frauen von Kopf bis Fuß natürlich komplett mit Stoff verhüllt waren, inklusive Kappe, die sie sich aufsetzen mussten. Und aber die Männer werden dann halt immer gezeigt in dieser Serie von hinten, wie sie zum Beispiel ins Meer rennen, und da sind sie halt komplett nackt. Das heißt, man sieht einen nackten Po. Man sieht die also aber nur, immer nur von hinten, nicht von vorne nackt. Oder
Ja,
eben nackt, wenn sie
es ist
halt
nicht
da
HBO,
im
ja.
Wasser rumschwimmen und so. Und
Ja.
das ist natürlich, und wenn wir das jetzt vergleichen mit zum Beispiel der 95er-Verfilmung, ist das schon sehr, sehr viel sexier und sehr viel mehr nackte Haut auch zu sehen, als wir eigentlich jemals in einem Period Piece gesehen haben. Außer vielleicht in dieser einen Szene in Sense and Sensibility in der ITV-Verfilmung, die am Anfang diese Szene am Feuer hat, wo sie miteinander schlafen. Aber egal, das ist auch nur eine Szene. Aber das ist natürlich wieder, also wieder ein ganz, 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 wie sagt man, ein ganz großes Stück sexier, als wir das bisher kennen. Und
Natürlich.
lustigerweise, und das war auch genau das, was mir aufgefallen ist, als ich das damals gesehen habe, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, so viel nackte Haut, oh mein Gott, das ist schon sehr, sehr sexy und gewagt alles. Und ein Jahr später kam dann Bridgerton raus, und da hast du ja im Grunde voll on Sex gegen den Baum, Sex irgendwie auf der Stufe, Sex im Park, hoch die Röcke,
Sex in der
runter die
Bibliothek.
Hosen, ja, alles nackig und so. Also da geht's halt echt voll rund. Und im Vergleich dann, also jetzt aus der heutigen Perspektive, wenn ich jetzt mir Sanderton angucke, dann denke ich so, ja, da gähne ich auch nur müde und sage, also im Vergleich zu Bridgerton ist es ja gar nichts, ja. Das heißt, es ist immer natürlich auch eine Perspektive, wo ich damals noch dachte, meine Güte, zu viel, zu sexy, zu viel Nacktheit, zu manipulative Stories, zu viel Soap-Opera-Drama. Ja, das ist schon richtig, das gibt es in Sanderton, aber im Vergleich zu Bridgerton, vergiss
Ist
es.
das nix?
Ja, das heißt,
Das
die, ich
ist
habe
mir
tatsächlich
auch beim
gemerkt,
Rewatch aber
wie
auch
diese
aufgefallen.
Perspektive sich bei mir ganz stark verändert hat. Genau, ja.
Ja, aber lustigerweise haben wir es ja bei Bridgerton akzeptiert. Also, weil halt Bridgerton ja auch kein Originellwerk, also es ist kein,
Ja,
also
und Bridgerton will aber auch
es
nicht.
basiert auf einer Buchreihe, aber die ist ja auch scheinbar sehr explizit. Ich habe
Naja,
sie
aber
nie
die
gelesen.
Buchreihe ist halt, das ist so ein Harlequin-Roman, ganz klassisch. Das geht im Grunde darum, es geht um, also es ist eine ganz klassische Harlequin-Romanze. Das heißt, ganz viel Liebesdrama und ganz viel Sex. Das ist eigentlich das Genre dieser, das sind Harlequin-Romanzen. Das ist das Genre.
Also,
Ja?
apropos Harlequin-Romanzen, ist quasi Bridgerton ein Groschenroman? Kann
Mhm.
man das sagen? Okay.
Ja,
Weil
kann man
Groschenroman
sagen.
ist schon.
Ein Liebesgroschenroman, der adaptiert worden ist, genau.
Das lässt doch einem hoffen, dass wenn, das, ne, wenn man so denkt, so, okay, ich bin zum, weil Groschenroman ist ja wirklich extrem negativ konnotiert, ne? Also Groschenroman ist ja tiefste Schublade, die man eigentlich greifen kann, ja. Ja, auf
Ich
jeden
glaube aber,
Fall.
Bridgerton gehört mehr zu den gut geschriebenen Groschenromanen. Es gibt ja da auch die wirklich schlechten, richtig schlechten
Der
Groschenromane.
Bergdoktor, weiß Gott, was gibt's die überhaupt heutzutage noch? Ich
Ja,
weiß
die
es
gibt's
nicht.
noch. Ich habe letztens am Kiosk welche gesehen. Ich dachte, oh mein Gott, die kosten zwar an, also die kosten immer noch wenig, wenn auch
Ja.
nicht mehr nur einen Groschen, aber es schlägt in die gleiche Kerbe natürlich. Ja. Also historisch inspirierte Liebesgeschichten. Und da gibt es natürlich auch so ganze Genre. Also in dem Fall hier das Ganze, du hast halt Period Piece, Groschenromane, ja, ganz klar hast du ganz oft. Dann gibt es natürlich, aber was es natürlich auch gibt, so sind im wilden Irland, die Kelten, dann hast du lauter, weißt du, ich muss mal gucken, ob ich es finde. Es gab so einen Blog, da hat einer die Titelcover von diesen ganzen Groschenromanen zusammengestellt, die alle mit so Männern in Kilts waren. Weißt du? Und da hast du doch immer so diese klassischen Bilder, wo er dann so eine Frau im Arm hält, zurückgebeugt und der Wind weht und das flatternde Haar
Und
und er
sein
natürlich
Sixpack
muskulös
und so,
und
ne? Ja.
genau. Und das war irgendwie ein Block, wo du nur so Cover hattest, ohne Ende. Und du scrolltest so runter und es hörte gar nicht mehr auf und ich dachte so, oh mein Gott. Also, es gibt verschiedene Genres und eins davon ist eben auch Period Piece und da fällt halt Julia Quinn, das ist die Originalautorin von Bridgerton, von dieser Bridgerton-Reihe, die ja aus mehreren Bänden besteht und da ist jetzt auch nur dieser eine Band für die erste Staffel verfilmt worden. Also
Ja,
theoretisch haben wir
die
ja
haben
noch ein
noch
paar
genug
Staffeln vor
Material.
uns. Ja. So viele wie es Bridgerton-Kinder gibt, so viele Bände gibt es. Jedes Kind hat ein Band gekriegt.
Was ja auch so ins Lucinda Riley-Konzept der Schwestern reinpasst, ne?
Ja, natürlich. Klar.
Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab das auch mit diesen Romanen, habe ich das mal, das war ein Foto in der Ausstellung in der Bücherei gesehen, nur alles so ein Tisch voller dieser ne, Romane, ne? Wie gesagt, der Mann kein T-Shirt an, die Frau am Arm und so. Und dazu war ein Schild, Where is my shirt?
Ja, genau. Sehr schön. Wo ist mein Hemd? Sehr, sehr gut. Übrigens, in die gleiche Kerbe muss man ja jetzt fieserweise auch sagen, schlägt ja auch Outlander. Also
Ja,
Outlander ist ja jetzt auch verfilmt worden,
aber es
wobei
ist auch ein
man dazu
bisschen
sagen muss,
gehobener.
richtig, Outlander läuft nicht unter Groschenroman, sondern ist ein Historienroman, aber die Liebesgeschichte steht zentral im Mittelpunkt und das ist, sagen wir mal, das ist die erwachsene Schwester. Ja, von den keltischen Groschenromanen ist Outlander. Aber das schlägt in die gleiche Kerbe für den Zuschauer natürlich.
Ja, und ich kann euch jetzt aus Büchereisicht sagen, es gibt auch ein gewisses Ding, was auch in die gleiche Kerbe wie Outlander schlägt. Und das ist, was ich mit großem Erstaunen das so ein bisschen wahrgenommen habe, ist, dass es mittlerweile so ein Revival von quasi Buddenbrooks-Romanen gibt, nur nicht so anspruchsvoll, nämlich das ganze
Familiensaga, ja.
Familiensaga. Es
Ganz
gibt,
viel in letzter Zeit,
oh
ja.
mein Gott, zu jedem Beruf mittlerweile und zu Hotel irgendwo, Villa irgendwas, das noch und jenes und gut irgendetwas und so. Es gibt so viele Autorinnen hauptsächlich, die das schreiben und es läuft sehr
Aber
gut.
ist denn nicht aktuell auch eine der, ich glaube, eine sogar, wenn nicht sogar die erfolgreichste Serie in dieser Ecke, ist es nicht Lucinda Riley mit die sieben Schwestern?
Ja, ich habe mir sagen lassen, dass Lucinda Riley scheinbar ein bisschen anders, ein bisschen anspruchsvoller.
Ja,
Also,
das schon, aber es ist auch
aber
dieses,
ja.
man hat sieben Schwestern, jede Schwester hat ein Buch
Ja, jedes Familienmitglied und
und
so
du
weiter
hast
und
so
so
eine
fort, ja.
Familiensaga und alles ist sehr dramatisch und so weiter. Und also das geht ja auch so ein bisschen in die Reihe, in so, also
Ja, aber das
schlägt alles so ein
läuft.
bisschen in eine Kerbe. Ja, genau.
Es läuft. Und das ist halt, ich glaube, das ist halt quasi auch, wie wir mittlerweile historisches, also ich weiß nicht, ist Lucinda Riley ist historisch, nehme ich mal an. Oder ist
Na,
es
es ist auf jeden Fall,
zeitgenössisch?
ich glaube, es spielt nicht im Jetzt und Hier, aber es ist nicht so weit weg von uns, vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts oder so.
Auf jeden Fall, ich glaube, also um so ein bisschen den Bogen zu schlagen, ob es jetzt Period Drama ist im Fernsehen oder Period Drama in Büchern, es ist wirklich tatsächlich die Art, die neue Art und Weise, Period Drama zu erzählen, ist halt wirklich in Form von, ich sag mal in Anführungszeichen, Frauenromane. Gott, ich hasse dieses Wort. Wir haben aber wirklich einen Interessenskreis bei uns, der heißt Frauen und ich hasse ihn. Gut, dass ich damit eigentlich so gut wie gar nichts zu tun habe. und halt diese Familiensagas. Und das ist halt diese Art und Weise, wie man jetzt mittlerweile halt historische Themen abhandelt, wenn es jetzt nicht gerade ein Rebecca Gable ist, das noch sehr stark, oder ein Ken Follett, was noch sehr stark mittelalterbezogen ist. Das sind immer so Romane, die irgendwann mal im 19. Jahrhundert anfangen und dann bis ins 20. Jahrhundert reingehen und meistens irgendwie ortsbezogen sind oder ja, familienbezogen oder gewisse Perioden bezogen sind und immer mit verschiedenen Personen ist. Und ich glaube, das ist halt einfach eine Entwicklung, die wir momentan machen. Und es läuft gut, und das ist natürlich nicht nur im Buchmarkt so, sondern auch im Film- und Serienmarkt so. Und wir kommen da so schnell nicht von dieser Leiter runter. Und ich finde, es sei denn eigentlich auch sicherlich da auch ein bisschen reinpasst. Das ist jetzt zwar jetzt nicht per se aus Familiensage ausgelegt, aber eigentlich obwohl ein bisschen schon, weil die Familie von...
Naja, es geht um die Parker-Familie.
Ja, also genau, die
hatten ja ursprünglich auch als Arbeitstitel die Brüder. Ich denke, dass hier tatsächlich die Parkers im Mittelpunkt stehen, ganz generell. Nicht nur Sidney Parker und eben seine vielleicht vermeintliche Romanze zu Charlotte Haywood. Haywood? Ich vergesse diesmal das Wood nicht. Nachdem ich immer Charlotte Hay gesagt habe, die ganze Zeit in der letzten Folge, warum auch immer.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, sehr gut. Ich habe es geschnitten und dachte, das fehlt, das Wood. Du hast zwischendurch auch mal korrigiert. Ich immer so, Charlotte Hay, und du so, Wood. Aber ich habe dann leider öfter mal Charlotte Hay gesagt. Und wir haben auch einen der Parker-Brüder immer vergessen in unserer Besprechung. Wir haben irgendwie immer nur zwei Parker-Brüder erwähnt, dabei sind es ja drei, aber egal.
Sie sind alle nicht so rausgestochen, dass wir uns das merken.
Ja, naja. Auf jeden Fall stehen die Parkers hier, glaube ich, schon eher im Mittelpunkt. Was man daran auf jeden Fall sehen kann, ist, dass alles irgendwie immer wieder kommt. Also ich meine, wenn du schon so ein Stichwort bringst wie Buddenbrooks oder eben so ein Stichwort jetzt wie zum Beispiel Jane Austen. Jane Austen ist im Grunde auch 200 Jahre alt.
Ja, klar. Und sie hält sich gut und sie hält sich immer besser. Und ich glaube, sie wird noch viel mehr eigentlich auch einen Aufwind genießen, weil sie halt da gut, gerade wenn es um Freiadaptionen gibt, weil sie da gut vermarktbar ist.
Es sind ja jetzt auch einige Adaptionen angekündigt.
Zwei von Persuasion, ja.
Ja, und beide modern. Beziehungsweise modernisiert, eine moderne Variante und eine Variante, die wohl Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, glaube ich zumindest. Die kann ich schlecht einordnen, ob das wirklich, wo das zeitlich ungefähr spielt, aber ich denke mal so 1920, 1915, 1920, vielleicht 1930.
Wie heißt sie? Dakota Jones.
Genau,
das ist die. Ah, ist eine 1920er quasi, okay.
Ich weiß nicht genau, ob es wirklich die 20er sind, aber das, was sie anhatte, fand ich, sah so ein bisschen so aus. Also es muss Anfang des 20. Jahrhunderts sein, dass es spielt. Das ist so irritierend, weil es ist natürlich immer noch keine moderne Adaption in dem Sinne, weil es ist ja nicht, es ist immer noch ein Period Piece, aber halt eine andere Periode, Zeitperiode, was so ein bisschen, ja, sich komisch anfühlt. Dann ist angekündigt auch eine Variante, aber war das mit Persuasion? Ich überlege gerade, wo irgendwie so eine Tinder-Geschichte draus gemacht wird, also irgendwie, die nehmen teil an so einer Rateshow. Und wo Pärchen miteinander verkuppelt werden sollen. Irgendeiner der Stöcke wird da auch für genommen. Ich weiß nicht, ob es Persuasion war. Ich habe es getwittert, ich muss meinen eigenen Tweet lesen. Und aber es gibt verschiedene Sachen, die jetzt eben kommen, die modern adaptiert werden. Und es ist wohl auch, habe ich auch noch im Hinterkopf, es ist wohl auch noch so ein Jahrfilm gedacht, so ein Young Adult Geschichte irgendwie.
Also Netherlands, mit der einen aus Never Have I Ever, ne?
Ja, aber genau, mit der Schauspielerin von Never Have I Ever, das ist schon richtig.
Genau.
Also es ist einiges, was jetzt kommt, und alles sind aber tatsächlich keine historisch originalgetreuen Geschichten, sondern sind alles entweder inspiriert von oder aber modernisiert in irgendeiner Form.
The Neverfield Girls, genau.
Richtig, genau.
Die Schauspielerin heißt, oh Gott, Maitreyi Ramakrishnan, oh mein Gott.
Ja, auf jeden Fall, ich mag die sehr gerne. Ich mochte auch Never Have I Ever sehr gerne.
Ich mag sie auch absolut, aber ich kann ihren Namen nicht aussprechen. So.
Also es ist einiges, was jetzt kommt an modernen Varianten. Vielleicht ist es gerade auch wieder so eine Welle, dass jetzt einfach moderne Geschichten erzählt werden.
Dann oder irgendwann mal werden wir wieder aufs Trockene gesetzt, oder was?
Ja, mal gucken. Ich finde, es gibt immer noch einiges, was man erzählen kann, aber da können wir nachher nochmal kurz drüber sprechen, wenn wir auch über The Watson sprechen. Das war jetzt ein ganz, 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 ganz großer Bogen zurück zu Sanditon.
Ja, genau.
Wir haben also jetzt eben diese Adaption Und wie
ja,
hat sie dir gefallen?
Was es vielleicht sich noch sagen lässt, es war sehr lange, war unklar, ob es eine zweite Staffel geben wird, und es wurde überhaupt eine dritte Staffel. Es gab sogar wirklich Kampagnen von Fans, die sehr darauf gepusht haben.
Ja, aber die waren schon sehr penetrant, muss man wirklich sagen. Also, wenn man es positiv sagen möchte, dann waren sie sehr, haben sehr stark dran festgehalten. Ich glaube, es ist tatsächlich auch dieser ständigen Werbung und diesem ständigen Druck der Fans zu verdanken, dass am Ende tatsächlich eine Staffel 2 und tatsächlich auch 3 bewilligt worden. Denn es kam dann die Nachricht, es wird nicht nur eine zweite Staffel geben, nein, es wird 2 und 3 geben. Das heißt, das hat man in einem quasi verkauft bzw. bewilligt. Und das ist jetzt aber auch gewandert von ITV zu
PBS zu Britbox. PBS
richtig,
und Britbox.
Zu PBS, genau.
Und ITV hat quasi noch die Rechte an dem linearen aus.
Ja, also ITV hat nämlich gesagt nach der ersten Staffel, das war ja so, also war schon ein bisschen schade. ITV hat gesagt, wir haben uns da sehr viel mehr Zuschauer von versprochen. Die haben wir nicht gekriegt, wir haben einfach zu wenig Zuschauer gehabt für das, was wir da an Geld reingesteckt haben. Für uns lohnt sich das nicht, das weiterzumachen. Und das Problem ist aber, dass die Story so erzählt wurde, dass sie noch weitere Folgen eigentlich braucht. Denn die war am Ende der ersten Staffel nicht auserzählt. Die erste Staffel war so kompliziert, dass man gesehen hat, die haben sich auf jeden Fall Luft gelassen, um die Geschichte noch zu Ende zu erzählen. Und da wurde man dann als Fan irgendwie voll in der Luft hängen gelassen.
Ja, also es war ganz offensichtlich ein Bogen zu einer möglichen zweiten Staffel. Also es war, konnte man wirklich nicht als abgeschlossen ansehen.
Genau, und das ist natürlich richtig blöd, wenn man dann so als Fan so unzufrieden aus der Sache rausgeht. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn man Fan von der Sache ist, dass man dann sagt, okay, man versucht irgendwie Werbung dafür zu machen, dass es mindestens noch eine Abschlussstaffel gibt, dass man die Geschichte zu einem schönen, ordentlichen Ende schreiben kann. Und das hatten sich die Fans erhofft. Und als dann aber die Nachricht kam, ach, wir kriegen nicht nur eine zweite, sondern noch eine dritte Staffel, da war die Freude natürlich doppelt so groß.
Und das heißt aber vermutlich, dass noch diese dritten Staffel dann auch fertig ist.
Ja, dann wird wahrscheinlich Schluss sein. Aber das war eben so, dass dann nämlich PBS gesagt hat, das ist der amerikanische Period Piece Drama Channel sozusagen. Die haben gesagt, wir haben so positive Resonanz von den Zuschauern in den USA, dass es sich für uns lohnt, da noch eine Staffel zu machen. Und jetzt stemmt halt PBS den Großteil des finanziellen Aufwandes für den Dreh. Und ITV ist da im Grunde raus. Deswegen machen die das auch.
Ja, ja gut, aber es ist ja scheinbar eine kombinierte
Es ist eine
Co-Produktion.
Ja,
mit Britbox. Und Britbox ist ja scheinbar, gehört bei BBC und ITV. Eben bleibt ja quasi immer noch in der Nähe vom ITV, ne? Also auch wenn
also ITV, was ich meine damit ist, dass ITV aber die hauptfinanzielle Hauptlast nicht mehr trägt.
Ja, ja, genau. Es hat sich halt für den UK-Markt scheinbar nicht wirklich rentiert, aber halt für den amerikanischen, da ist es ja auch hochgegangen. Naja, was dann halt wichtig war, also wie gesagt, die haben halt wirklich, es hat jetzt lange quasi gedauert, sie haben jetzt diesen Juli angefangen zu drehen. Also wenn man davon ausgeht, ich gehe davon aus, dass sie 2018 noch gedreht haben, weil es wurde ausgestrahlt 2019, es wird vermutlich 2018 gedreht gewesen sein. Das heißt, wir haben eigentlich eine ziemlich lange Zeit zwischen diesen zwei Staffeln gehabt. Und das hat jetzt dazu geführt, dass jetzt
auch Covid.
Ja, gut, Covid, ja, aber 2019 gab es ja kein Covid, ne? Also, ja.
Das,
also
nein,
Covid
aber ich
meinte,
das
Problem,
ist auch so eine lange Pause, weil einfach mindestens ein Jahr Covid dazwischen war.
Ja, ja, aber es gab ja auch Serien, die während Covid auch gedreht haben. Aber was ich eigentlich sagen wollte, auf jeden Fall, ist halt jetzt Sydney Parker, die, und ich nehme mal stark an, dass sie mit Theo James stark dem Schauspieler gehört hat, dass er weiter seine Rolle weiterführen wird, der ist jetzt ausgestiegen aus der Serie. Das gab ja auch ein bisschen Aufschrei, ne?
Ja, weil die erste Staffel hat natürlich so diese Romanze zwischen Sydney Parker und Charlotte Haywood total in den Mittelpunkt gerückt. Und alle Fans so, oh mein Gott, wir lieben sie. Und man möchte ja dann schon als Period-Piece-Drama-Fan, dass das Lieblings-Liebes-Couple, das man hat, dass die am Ende zusammenkommen. Und das ist ja bei Staffel 1, sorry, Spoiler, nicht passiert. Deswegen wollten ja auch alle Staffel 2 haben, weil sie gesagt haben, wir müssen diese Romanze zwischen diesen beiden endlich zu Ende schreiben. Und dann kriegt man endlich Staffel 2 und dann sagt der Hauptdarsteller, ich steig aus. Also ich meine, da haben alle Fans dieses Pärchens haben eine Runde geheult. Also wirklich, das geht eigentlich gar nicht. Und jetzt ist meine Frage an dich. Würdest du entweder die Story umschreiben und Charlotte einfach einen anderen Love Interest geben, oder würdest du, und das wäre, muss ich sagen, meine bevorzugte Variante, einfach die Rolle des Sydney Parkers drinnen lassen, aber einen neuen Schauspieler drauf casten.
Aber zweiteres ist halt schon...
Aber
kann man das mit Hauptfiguren
natürlich
machen?
Natürlich! Hallo, also, es gibt genug Serien, die umgecastet haben, aus welchen Gründen auch immer.
Im Harry Potter Universe gibt's, haben sie Goyle, glaub, umgecastet.
Das ist was?
Goyle, heißt er nicht Goyle? Das war eine der Bullies um, Draco Malfoy rum. Der haben sie umgecastet, nachdem der Schauspieler, quasi in Drogenszenen abgerutscht ist und verhaftet wurde.
Moment, Entschuldige, das war was?
Im Harry Potter. Ja. Film gibt's Draco Malfoy, der hat doch immer so zwei Idioten, die mit ihm rumlaufen.
Ach so.
Und einer dieser Schauspieler haben sie. Ja, genau. Und ich glaube,
bist du sicher?
Der hieß im Nachnamen Doyle. Irgendwas,
ja, ja,
ich bin
aber
kein
bist du sicher,
Potter
dass der umgecastet wurde?
Der wurde umgecastet, ja. Und zwar noch irgendwie von weiß zum schwarzen Schauspieler. Das hat irgendwie auch niemand gemerkt.
Also, dann siehst du mal, wie genau ich da hingeguckt habe. Bist du sicher, am Ende waren doch die... Echt, das kann, muss ich nochmal genau gucken. Aber siehst du, es hat offensichtlich funktioniert. Es ist mir nicht aufgefallen.
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher. Ich könnte googeln, aber ich bin mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall, ich kenne es auch anders. Ich weiß, ich glaube, in Riverdale ist es passiert. Da haben sie einen nach der ersten Staffel...
In Soap-Operas hast du...
In Nebenfiguren. Deswegen sage ich, ist Sydney Parker ist eine Hauptfigur. Hinzugehen und zu sagen, okay, ich komme jetzt komplett anders rüber. Ich meine, es gab es ja auch zum Beispiel in Crazy Ex-Girlfriend, aber da ist die Figur zwei Staffeln vorher ausgestiegen und die letzte Staffel hat dann niemand anders als Figur gemacht und die Hauptfigur hat dann auch gesagt, du siehst irgendwie anders aus. Ja, und dann meinte dann die Hauptfigur in Crazy Ex-Girlfriend, meinte dann so, ja, ich habe mich halt verändert. Oh gut, jetzt siehst du deswegen anders aus. Also, natürlich kann man... Bisschen kokettieren, aber das...
Ja, aber ich finde, du castest dann einen Schauspieler, der ein ähnlicher Typ ist und unkommentiert geht es weiter. Punkt. Aus.
Ja, es ist halt ein Risiko. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt... Also ich muss sagen, ich habe die beiden nicht geschippt. Das war das erste Mal, habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben, dass ich die beiden eigentlich nicht wirklich schippe. Meistens
okay,
bin
bitte
ich
einmal kurz erklären, weil ich bin mir sicher, dass nicht alle wissen, was Shippen heißt.
Also Shipping ist, wenn man quasi ein Pärchen, ein Paar präferiert und sagt, man möchte, dass die zusammenkommen, ne? Oder dass sie ihr Glück finden, ne? Das bedeutet Shipping.
Also vom englischen Paarship, also Pärchen quasi, genau.
Genau. Ja, genau. Ich habe die nicht geschippt und ich bin wirklich jemand, der immer sehr canon, also immer was original halt als Pärchen angedacht ist, sehr oft auch shippt. Aber die beiden haben mir einfach keinen Vibe rübergebracht, wo ich sage, das war okay, keine Ahnung, ich war irgendwie halt einfach nicht so involviert, wie ich es normalerweise sonst bin. Daher, ich, wenn sie jetzt Sydney Parker mit jemand anders ersetzen, wäre ich, glaube ich, okay. Aber ich denke, wenn man wirklich halt ein Hardcore-Shipper ist und denkt so...
Dann ist es natürlich eine Katastrophe, selbstverständlich.
Das ist eine Katastrophe. Und deswegen denke ich, sie werden dazu neigen, ihr einen anderen Love-Interest zu geben, was für mich okay ist. Weil, wie gesagt,
aber,
ich schipp sie nicht.
Und das ist nämlich mein großes Problem. In der 1 haben die so eine schöne Chemie zwischen den beiden aufgebaut, ja. Und jetzt quasi übers Knie gebrochen, dann einfach ihren anderen Love Interest zu geben, das braucht ja theoretisch nochmal eine komplette Staffel, bis sich das wieder entwickelt. Also, das ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht. Also, ich find's schade, dass da jetzt einfach so viel vergeudetes Potenzial ist, dass diese Storyline aus dieser ersten Staffel dann so komplett wegfällt, weil eben dann vielleicht, wie auch immer sie es dann in Ken lösen, ob sie dann Sydney Parker irgendwie, keine Ahnung, wegfahren lassen, heiraten lassen, sterben lassen, wobei sterben kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht, der wird vielleicht verschwinden, ist ja so ein Typ, das wird ja am Anfang auch gesagt, der taucht auf und taucht auch wieder ab, ja, also das ist nichts Ungewöhnliches für ihn, aber auf jeden Fall, das war schon ein großes, oh mein Gott, als der Schauspieler sagte, er macht's nicht mehr, ja.
Weißt du, warum der Schauspieler das gesagt hat? Gab es da Gründe?
Nein, also dann kamen ja alle möglichen Gerüchte auf von wegen, es gab Krach oder er will nicht mehr oder so. Und er hat dann nochmal ein Statement rausgegeben, in dem er wirklich explizit gesagt hat, er hat sehr viel Spaß gehabt an der Serie und es geht hier nicht darum, es gab auch keine Geschichte, die dahinter liegt oder irgendwas, sondern er hat gesagt, das war ein Charakter, den fand er spannend. Mhm. Gerade auch, weil es so ein bisschen gegen das gewohnte Period-Piece-Drama ging, das man bisher so kannte und frische neue Aspekte eben in das Genre reingebracht hat. Und nach dieser ersten Staffel, die er dann jetzt gemacht hat, hat er persönlich das Gefühl, dass er den Charakter auserzählt hat. Also er sieht in dem Charakter für sich keine neue Herausforderung und nichts, was ihn dazu bewegen würde zu sagen, der macht mir so viel Spaß, der ist so neu und so frisch und so anders, dass es mich reizen würde, den weiterzuspielen. Und das glaube ich dem tatsächlich. Also manchmal kann man ja auch sagen, so ein Statement ist halt so ein Standard, so ein, weißt du, so ein Presse-PR-Speech, PR-Talk, Statement und so. Aber so wie er das rüberbrachte, glaube ich ihm das. Ich kann mir nämlich tatsächlich gut vorstellen, dass er am Anfang gesagt hat, Mensch, das ist was Neues. Wir haben ein anderes Setting, wir haben dieses Baderessort, wir haben auch ein Fragment, da kann man ja viel einfach mit arbeiten, dass das was war, das ihn herausgefordert hat. Und als er dann aber gemerkt hat in der ersten Staffel, es betritt dann doch wieder die ausgetretenen Period-Piece-Pfade, plus minus mal ein nackter Mann, der durch das Bild rennt, dass ihn das dann gelangweilt hat. Also das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, also ich denke, es ist eine kreative Entscheidung und ich glaube einfach, Fio James ist halt einfach auch jemand, der nicht mehr darauf angewiesen ist, dass er unbedingt das Exposure, dass er da weitermachen muss. Ne?
Ja, und also die Öffentlichkeit braucht oder die Werbung, genau.
Werbung, genau, der kriegt auch so seine Rollen und kriegt sein Geld und dann kann ich eigentlich verstehen, dass man sagt, kreativ einfach das einem nicht mehr reizt, dass man dann sagt, okay, es ist halt auch ein Punkt erreicht, wo ich gehe, auch wenn es sicherlich nicht so geplant war von den Showrunners, ne? Also
man muss schon sagen, ist auch eine starke Entscheidung. Also dann das Rückgrat zu haben und zu sagen, okay, ja, ich weiß, hier hängen Hunderttausende von Fans dran, deren Herz ich quasi gerade breche, aber ich gehe dann trotzdem.
Ja, natürlich. Und das, ich meine, aber da hat er halt gesagt, das Kreative ist ihm wichtiger und das ist halt eine Entscheidung,
natürlich,
die man akzeptieren kann.
Selbstverständlich, eine Entscheidung.
Die und die Schauspielerinnen, die sagen, okay, ich möchte vielleicht eine regelmäßige, also ich meine, diese Serien ist halt regelmäßiger das Gehalt, das sie reinkriegen. Sie wissen, okay, ich habe jetzt mindestens noch Arbeit für 2 bis 3 Staffeln. Und das gibt, wie es halt Leute gibt, die sagen, ich möchte lieber einen regelmäßigen Job haben, wo ich regelmäßig Gehalt kriege, gibt es das sicherlich auch in den Schauspielerinnen, die da draußen halt sagen, okay, ja, möchte ich gerne so haben. Und manche sagen, nö, für mich ist halt das Kreative wichtiger als das regelmäßige Gehalt. Bloß, wie gesagt, er ist halt schon auch ein großer Name. Er ist jetzt nicht Benedict Cumberbatch, aber ist ja auch in Hollywood auch schon gewesen. Also dementsprechend ist er nicht drauf angewiesen. Anders als zum Beispiel in der Rose Williams, die Charlotte Hayward spielt, die ist ja nicht so groß. Hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, ich kenne sie nirgendwo anders her.
Ihn kannte ich ehrlich gesagt auch nicht. Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Sein weiblicher Gegenpart, jetzt in Senatin, also Rose Williams, die halt Charlotte Hayward spielt, hat nicht so eine große, ist jetzt nicht so bekannt wie er. So. Und dementsprechend, ja, ich kann das schon verstehen.
Was übrigens ganz nett ist, aber jetzt als netter kleiner Nebeneffekt, dadurch, dass sie halt jetzt Season 2 drehen von Sanditon, bekommt man von den verschiedenen Schauspielern auch immer mal wieder was auf Twitter. Also die zeigen mal ein Bild vom Set oder mal von den Kostümen oder mal von der Landschaft oder vom Strand oder so und geben auch mal Kommentare ab und so weiter. Also das heißt, das macht aktuell Spaß. Es ist schon schön, wenn eine Serie, mit der man sich beschäftigt, auch gerade aktuell gedreht wird, ja. Weil so bekommt man auch so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen. Das ist nett. Das macht Spaß.
Dafür sind die sozialen Medien ja auch gedacht.
Ja, genau. Naja, um auf Sanditon zurückzukommen. Also der Schauspieler von Sydney Parker hat dann eben gesagt, okay, gut, ich höre auf. Damit war das Drama groß. Nichtsdestotrotz kriegen wir jetzt Staffel 2 und 3. Und ich sage jetzt mal, ich freue mich zaghaft drauf. Denn, wie gesagt, nachdem ich jetzt also Sanditon nochmal geschaut habe, hat das doch ein bisschen bei mir gewonnen.
Genau. Und sie haben halt auch etliche andere neue Schauspieler, kommen jetzt dazu, nämlich Ben Lyot Hughes, Tom Weston Jones und Rosie Graham und Alexander Wallos, kommt aus Wales. Intriguing Including, dann gibt es noch Frank Blake, kommt dazu und scheinbar Maxim Ace.
Um nochmal kurz auf diese konkrete Verfilmung zurückzukommen, es gibt ein paar Dinge, die mir positiv aufgefallen sind. Also was ich zum Beispiel sehr schön fand, es waren sehr, sehr schöne Landschaftsaufnahmen drin. Ne? Also die Strandaufnahmen, die Meeraufnahmen und so weiter, sehr, sehr schöne Cinematografie. Also vom Produktionsniveau ist diese Serienadaption schon sehr hoch, das muss man sagen. Auch was Kostüm und Ausstattung und so weiter angeht, auch wie das Ganze farblich gestaltet ist und vom Licht und so weiter, das ist schon alles sehr, sehr schön gemacht. Also wie gesagt, Produktionsniveau sehr, sehr hoch. Dann, finde ich, sind auch eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Schauspielern mit dabei. Also auch Schauspieler, die dem einen oder anderen Charakter tatsächlich noch ein bisschen mehr Leben eingehaucht haben. Zum Beispiel die Geschwister Denham, das war Charlotte Spencer und Jack Fox. Wer mir auch sehr gut gefallen hat, war Elizabeth Barrington, die hat Mrs. Griffith gespielt. Also die drei sind für mich sehr, sehr positiv herausgestochen, aber vor allen Dingen wirklich die Geschwister Denham. Also die waren schon ganz, ganz großartig. Die haben in dieser Adaption für mich sehr viel mehr Charakter tatsächlich bekommen. Wen ich auch sehr gerne mochte, war Anne Reed als Lady Denham. Also die reiche Mäzenin, die macht, was sie will, weil sie es kann. Ja, also weil die hat die Kohle, die kann sich das leisten. Die fand ich war auch sehr, sehr gut gespielt. So nett Rose Williams ist als unschuldiges Mündel vom Lande, ja, sie hat es gut gespielt, aber ich fand, sie war nicht die herausragende Schauspielerin in dieser Adaption. Genauso wenig wie Theo James. Also Theo James war...
Sie waren eigentlich das klassische, die waren eigentlich das klassische Pairing und alle drumherum waren eigentlich.
Ja, aber war, ja, das ist nämlich auch was ich bei dieser Verfilmung tatsächlich oder bei dieser Adaption tatsächlich sagen muss. Und ja, vielleicht mag das sehr negativ jetzt klingen, aber ich finde, die beiden, sprich Theo James und Rose Williams, also Charlotte und Sydney, waren für mich langweilig.
Ja, ich glaube, es gibt einen Grund, warum ich sie nicht schippe. Ich wollte nämlich aber auch sagen, ich fand zum Beispiel dann das Pairing mit Esther und ja, Lord Babington. Babington, Gott.
Okay, Esther und Lord Babington?
Babington, genau.
Fandst du spannender?
Ich fand die am Ende einfach irgendwie, die haben mir mehr gegeben emotional. Also es ist, die haben eine sehr kurze Storyline, wenn du eigentlich so willst, ne? Und das ist dann auch noch alles so ein bisschen Opa-Hü, ne? Wo sie sich da heiraten. Aber ich fand die interessant, weil ich weiß nicht, es war irgendwie halt eine andere Art von Liebe. Es war halt irgendwie so ein bisschen intimer, anders. Es war, ja, ich weiß.
Ja, das Problem ist natürlich, die Geschichte von Charlotte und Sydney ist natürlich aber auch so geschrieben. Charlotte ist halt die Unschuld vom Lande, so ein typisches Landei, die aber tatsächlich ein bisschen mehr street smart ist und einiges mehr durchschaut, als man meint. Und die aber eigentlich wirklich Hals über Kopf sich in Sydney verliebt und so ein Crush hat, so ein Jungmädchen-Crush.
Ja,
und
genau.
Sydney ist ja eigentlich schon ein gestandener Mann, der kennt sich halt auch aus und der lächelt halt so ein bisschen müde und sagt sich, ja, die Kleine, weißt du, so. Und im Laufe der Geschichte, als sie sich dann kennenlernen und er feststellt, sie ist halt doch nicht so ein ganz krasses, naives, unschuldiges Landei, wie er denkt, dann fängt es an, so ein bisschen sich auf gleicher Ebene zu bewegen. Aber vorher, finde ich, ist es auch einfach so kein ebenbürtiges Gegenüber. Also die stehen nicht auf der gleichen Stufe, sondern das ist immer Charlotte, die ein Stück unter ihm steht und Sydney, der von oben milde herab lächelt und das kleine Mädchen noch so auf den Kopf tätschelt, so nach dem Motto. Und erst später entwickelt sich das dazu hin, dass beide sich sozusagen ebenbürtig werden. Und dann fängt eigentlich diese Geschichte erst an. Aber eine ganz, ganz lange Zeit in der ersten Season ist es so, dass er sie gar nicht für voll nimmt. Und deswegen kommt auch diese ganze Liebesgeschichte irgendwie nicht so voran, weil du hast immer nur so Szenen, wo sie ihn anhimmelt und er immer nur sich so denkt, oh Gott, ja. Und das merkst du auch. Und es hat so ein bisschen Fremdschämen-Effekt, ist es schon, wenn du dazu guckst.
Also ich finde halt auch die beiden Folgen einfach ein Trope, also ein Leitbild.
Ja, ein ganz klassisches Schema, ja, natürlich.
Ja, genau. Und das tun halt die anderen Paare nicht so stark. Und dementsprechend oder halt einfach sehr verkürzt. Und deswegen finde ich halt, man kann halt ein, so dieses Schema, man kann das auch einfach überbenutzen. Und das ist genau, ich glaube, das ist genau da passiert. Und dementsprechend vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass er nicht mehr dabei ist. Ne? Also ich meine, oder das ist halt, ich weiß nicht, es ist halt, dass die am Ende nicht zusammenkommen. Ist jetzt nicht überraschend, oder?
Ist es nicht, nein. Das ist natürlich das, was man sich aber erwartet, weil man ja genau dieses 0815-Schema, das man ja sonst immer hatte, hat. Es ist sowieso, diese ganze Adaption ist eigentlich so. Du hast so ein bisschen das Gefühl, da macht einer Malen nach Farben.
Malen nach Zahlen, meinst du?
Malen nach Zahlen, genau. Liebesgeschichte, abgehakt, check. Drama mit der reichen Mäzenin, abgehakt, check.
Check.
Drama zwischen den Geschwistern, check. Eifersüchteleien zwischen was weiß ich, check. Also da hat einer so eine Liste gehabt, was gehört alles in so ein klassisches Period-Piece-Drama und dann hat er einfach mal geguckt, das und das, schön alles zusammen in einen Mixer, einmal durchgerührt, einmal durchgemixt und dann quasi wieder ausgespuckt und da, man hat so ein bisschen das Gefühl, da hat einer sehr durchdacht gearbeitet und irgendwie springt da nicht so richtig der Funke über. Das ist eigentlich das, was ich dieser Adaption vorwerfe. Also als Austen-Adaption funktioniert das Ganze nicht bei mir. Aber, und das muss man ja dann tatsächlich auch zugeben, als Telenovela im Kostümdrama mit den ganzen Intrigen und Manipulationen und eben der Tatsache, dass sich da hinter der heilen Fassade von diesem Baderessort eigentlich wirklich Intrigen, Manipulationen und Schlangen und so weiter auftun und Untiefen auftun, als so eine Art von Serie, funktioniert das für mich super. Und das ist natürlich auch was, ja, es gibt viele Aspekte, wo ich als Austen-Fan sage, oh mein Gott, das geht überhaupt gar nicht. Aber als Zuschauer, als Telenovela-Fan, funktioniert die Serie für mich dann doch. Und dann ist sie dann doch eigentlich ziemlich unterhaltend.
Also es ist halt so ein bisschen, also es ist halt nicht Austen, ne? Und das erste Mal, was mich sehr genervt hat, als ich Austen geguckt habe, ist, dass das halt das ist, was ich halt, mich, was mich nervt, wenn man Austen nimmt, sagt, es ist Austen und dann macht man einen Hallmark-Film draus, ja?
Nein, es ist nicht Hallmark, weil Hallmark, also es ist nicht so langweilig wie Hallmark. Du hast ja hier schon auch ein bisschen Pep und Pfiff drinne.
Genau, aber Hallmark, also wenn ich Hallmark-Film sage, meine ich nicht nur Hallmark-Filme, sondern die Art von Filmen, die Hallmark produziert. Und Hallmark ist ja dafür bekannt, dass es ja öfters mal auf diesen Jane Austen-Motiven rumreitet, wobei Motiv
Nein,
ist
aber,
da schon ein bisschen zu weit
gefasst.
Nein, aber die Hallmark-Filme,
finde ich, die sind halt wirklich schon sehr, also da hast du ja nur eine Liebesstory im Mittelpunkt und sonst irgendwie gar nichts. Hier hattest du wenigstens auch so ein paar interessante Charaktere mit drin, wie zum Beispiel die Denham-Geschwister, die das so ein bisschen angefeuert haben.
Aber jetzt mal ohne Witz, nur weil man sagt, Telenovela rechtfertigt das, dass man einmal eine Checkliste durchgeht und es durch den Mixer
Nein, das Gefühl hatte man zwischendurch so ein bisschen.
Ja, ich habe dieses Gefühl. Ich habe dieses Gefühl auch in anderen Genres, aber ich finde halt, das ist für mich halt einfach schlechtes Schreiben. Also es ist halt einfach dieses Schema F, was halt immer alles gleichförmig, immer gleichförmiger macht, was auf den Markt kommt, weil viele sich daran halten. Und eigentlich sollte man dann doch nicht einfach hinstellen und sagen, nee, ich kann ja das auch anders machen und ich kann das ja auch ein bisschen, es muss ja nicht gleich, ich bin hochintellektuell sein, ja, es kann ja auch trotzdem immer noch sehr unterhaltend sein und du musst trotzdem nicht zu einer Checkliste entlang gehen. Aber ich finde halt, wenn ich Selten angucke, es ist solide, ich gebe dir recht, es ist Setting, Kostüme, soweit ich das beurteilen kann.
Auch Musik.
Musik, wir haben,
alles.
Wir haben.
Es hat alles Hand und Fuß.
Wir haben POC-Charakter. Es wurde das erste Mal auch wirklich so ein bisschen Wert drauf gelegt. Wir haben Subplots, wir haben Hauptplot.
POC und dabei People of Color, also eine schwarze Heldin, genau. Zum ersten Mal tatsächlich
und
in so einem klassischen
Period-Piece-Drama. Schwarze Love Interest von ihr dann auch. Alles okay, aber es ist an sich, steht sie eigentlich nicht raus, weil es einfach nicht irgendwie sich. Wirklich, nämlich das, was es eigentlich machen wollte, nämlich ein Novum im Period Drama zu machen. Ja, es ist ein bisschen sexier, ja, wir sehen ein bisschen mehr Männer-Asche, aber es ist ja eigentlich nichts Spezielles. Und das
es
ist halt
immer
genau
noch zu brav, genau.
Es ist zu brav und es ist nicht brav im Sinne, es ist nicht sexy genug, sondern es ist halt einfach zu standardisiert und zu generisch. Und das ist genau das, was ich hier, da finde ich, wie gesagt, Vio James, finde ich, kann ich ihm da absolut recht geben. Also das muss es halt wirklich ändern, was in den folgenden Staffeln, ist zumindest die Hoffnung, weil sonst wird es halt immer in diesem gleichen, in dieser Suppe an Sachen sein, die es halt gibt in diesem Markt. Und dieser Period-Drama-Markt wächst rasant. Und das sind immer, meistens immer gleichförmige Produktionen, ja.
Aber alles richtig, sehe ich ähnlich. Es gibt aber zwei Dinge, die mir da noch, also die da glaube ich noch wichtig sind. Zum einen natürlich die Frage, was erwartet der Zuschauer? Und ich glaube tatsächlich, das Gros der Zuschauer erwartet genau das, was es kennt von den bisherigen Period-Piece-Adaptionen. Also von einer Emma, von einem Sense and Sensibility, von Pride and Prejudice. Und das kriegt es ja hier. Also die Fangemeinde in USA ist ja zum Beispiel riesig. Und ich glaube, die erwarten dann schon eher sowas. Während in England, wo das Ganze ja zu Hause ist und die schon ein paar andere, schon, sagen wir mal, schon das eine oder andere gesehen haben, die Fangemeinde nicht ganz so groß ist. Also ich glaube, die sind da doch etwas kritischer, gehen da etwas kritischer an ihr Period Piece ran. Also das eine ist eben die Frage, was erwartet der Zuschauer? Und ich glaube, die meisten Zuschauer haben mit Sanditon dann schon das gekriegt, was sie wollten. Also du erfüllst auch eine Zuschauer-Seherwartung sozusagen.
Ich glaube, es ist klar, was du sagst. Ich sehe das ja auch. Ich weiß auch, dass um vermarktbar zu sein, dass du eine gewisse Zuschauererwartung auch immer erfüllen musst. Ich bin ja auch nicht anti-Zuschauererwartung, aber ich denke, wenn einfach zu viele immer diesem Schema folgen, stichst du halt irgendwann mal nicht mehr raus. Und das führt dann dazu, dass wir eigentlich relativ viele Produktionen haben in den ganzen Streaming-Diensten, eigentlich, die wir uns angucken können, aber eigentlich es kaum noch wirklich einen Unterschied gibt. Und ich finde, das ist halt einfach schade, weil man kann eine Geschichte trotz einer Zuschauererwartung anders erzählen. Das ist halt einfach ein bisschen mehr riskanter und ein bisschen kniffliger.
Also was mich so unzufrieden zurücklässt, ist die Tatsache, dass Andrew Davis nicht genug macht. Also er versucht ja schon hier und da Dinge aufzubrechen. Und hier und da gelingt ihm das auch. Aber er geht halt nicht weit genug. Und das hätte ich auch nicht von mir gedacht, dass ich mal sagen würde, jemand geht nicht weit genug.
Aber ist das vielleicht genau das Ding, dass er einfach, dass es vielleicht junges Blut braucht und Andrew Davis einfach zu lange jetzt schon Period Drama schreibt? Ich meine, ketzerisch, ich weiß, aber...
vielleicht. Ich denke mal, ja, ich weiß nicht. Also es kann sein, Mann, dass vielleicht 84, auch die Vorstellung ja? von dem... naja, es ist halt vielleicht auch so, dass die Vorstellung von dem, was er als neu, modern und revolutionär empfindet, eben genau das nicht mehr ist. Ja, das kann natürlich gut sein.
Ja, also ich denke halt, das ist halt auch so ein Generationending. Also dieses Sanditon spricht jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe 50-60 an, sondern die Zielgruppe 2015, 2030, 40, irgendwie sowas. Und da trifft er das vielleicht einfach nicht mehr. Und er ist halt dann einfach ein bisschen zu konservativ, was... Während Bridgerton halt nicht konservativ war, aber ich finde halt, Bridgerton war halt in dem Sinne mir dann ein bisschen dann zu billig im Ansatz, ne? Also so ein bisschen zu ne, aufs Brechen anders, aber indem man halt einfach sehr viel Sex reinbringt. Aber man kann es anders machen, man kann eine Zuschauererwartung erfüllen, aber man muss es doch nicht immer nach Schema F machen und man muss es auch nicht auf Knochen brechend Sex reinbuddern, nur dass man Sex drin hat. Also ich meine... Ja, also haben wir mit Bridgerton und Sanditon einfach so zwei Enden drin, was einmal so ein bisschen anders, aber immer noch sehr konservativ und dann anders, aber dann sehr auf Sexuelle bezogen. Gut, das ist bei Bridgerton auch bedingt durch die Vorlage, das gebe ich recht. Wie gesagt, es ist halt auch ein gehobener Groschenroman. Ach, ich weiß nicht, ich meine, ich finde das auf Autoren bin ich einfach ein bisschen enttäuscht von was hätte drin sein können und was die draus gemacht haben. Also ich finde halt, da muss sich was ändern, weil sonst wird es halt nicht, ob es jetzt eine zweite oder dritte Staffel gibt, wenn das im gleichen Trotz drin bleibt, wird das nie rausstechen. Weil dafür gibt es zu viele Produktionen. Es ist nicht mehr was Außergewöhnliches, ein Period-Drama in Serienformat zu haben. Das gab es ja. Früher waren das ja meistens irgendwie, da hatte das BBC alle zwei Jahre mal mehr oder weniger eine Theateraufführung abgefilmt. Ne? Das war ja sehr statisch. Und das war was Außergewöhnliches. Aber es ist nichts mehr Außergewöhnliches. Und um quasi aus der Masse rauszustechen, kann es nicht sein, dass man nur Sex reinputtert. Sondern man muss halt auch was am Narrativ ändern. So, jetzt habe ich gerantet. Okay.
Rant Ende.
Okay. Gut. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal rüber zu der Watson.
Na, noch nicht ganz, denn ich möchte noch was ergänzen zu Sanditon.
Ja, okay.
Und zwar, als wir geschaut haben, was es denn gibt an Adaptionen, dann natürlich ganz prominent gibt es eben die ITV-Serie, das ist klar, oder jetzt eben dann PBS-Serie. Es gab aber tatsächlich noch zwei weitere Adaptionen, die mir ins Auge gefallen sind, als ich recherchiert habe. Zum einen war das eine Flock-Variante, und zwar heißt die Welcome to Sanditon, also Willkommen in Sanditon, und das war ein Spin-off von den Lizzie Bennet Diaries. Die werden wir mit Sicherheit auch noch besprechen in einem von unseren Inspiriert von Austen Geschichten. Und zwar ist es eine moderne Adaption von Stolz und Vorurteil, die in Form eines Vlogs, also in Form von YouTube-Videos, sich abspielt. Die war sehr, sehr erfolgreich damals. Also da hat dann eben Lizzie, ihre eigenen in Form eines Tagebuchs eben Videos veröffentlicht. Und ein Spin-off davon ist Welcome to Sanditon. Da steht im Mittelpunkt nämlich Gigi Darcy. Das ist die kleine Schwester von, also das ist ja eine moderne Adoption, das ist die kleine Schwester von Mr. Darcy, also Georgiana, die dann aber eben Gigi genannt wird nur. Und die tritt bei Welcome to Sanditon quasi als Hauptheldin in die Fußstapfen von Charlotte Haywood. Das heißt, Charlotte gibt's nicht mehr und stattdessen ist jetzt Gigi eben die Hauptfigur. Und sie kommt in das kleine Städtchen Sanditon, und zwar, weil sie für die gleiche Firma wie ihr Bruder arbeitet, für Pemberley Digital. Und ja, sie kommt nach Sanditon, um dort einen Beta-Test einer Software durchzuführen. Das soll sozusagen eine neue Social-Media-Plattform werden oder eine neue Social-Media-Software, mit der man arbeiten soll. Die heißt Dominos und da kann man eben Videos posten. Und Sanditon ist sozusagen das Städtchen, in dem diese Beta-Testphase läuft. Und sie lebt dann also in Sanditon und fordert alle Einwohner von Sanditon auf, eben Videos auf Dominos zu posten. Und sie selber postet eben auch einmal wöchentlich einen Vlog, ein Video, wo sie erzählt, ja, wie es ihr so geht und was sie so macht und was auch die ganzen Leute halt so machen. Und so bekommst du halt in Form von verschiedenen kleineren Videos von ihr, aber auch von anderen Mitgliedern von Sanditon eben einen Einblick in das Leben der Figuren und ein Einblick in die Geschichten, die sich da so in diesem Städtchen abspielen. Und das ist, wie gesagt, ein Spin-off eigentlich von den Lizzie Bennet Diaries. Das sind insgesamt 27 Videos zwischen 3 und 5 Minuten lang. Und das Ganze kam 2013 raus. Spielt, wie gesagt, dann im kalifornischen Sanditon. Ja, und es steht im Mittelpunkt zwar Gigi selber, aber die Romanze, die wir hier haben, findet gar nicht zwischen Charlotte und Sydney statt. Und ich meine, Charlotte gibt es ja in dem Sinne nicht. Dann wäre es also Gigi und Sydney. Sondern die Romanze, die wir hier verfolgen und wo wir mitfiebern, spielt sich ab zwischen Ed Denham und Clara Breton, der Assistent des Bürgermeisters und der Eisbudenbesitzerin in Sanditon. Ja, also es ist sehr, sehr frei nach dem Sanditon-Schnipsel erzählt, muss man schon so sagen. Aber es ist nett, es lässt sich nett runtergucken. Es sind, wie gesagt, 3 bis 5 Minuten Videos, also auch nichts, was irgendwie zu lang wäre. Und es ist einfach erfrischend. Und wenn man die Lizzie Bennet Diaries gesehen hat, dann kennt man die Figur der Gigi schon. Und das ist der Anknüpfungspunkt. Dann sagt man sich, Mensch, über die möchte ich vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren. Denn das tut man tatsächlich auch im Laufe dieser Miniserie. Alle Videos sind auch noch immer noch auf YouTube abrufbar, das heißt, die kann man sich anschauen. Und was damals gemacht worden ist und was bei den Lizzie Bennet Diaries auch gemacht worden ist, also was sich hier sozusagen wiederholt ist, die haben quasi das Ganze so aufgestellt, als wäre das jemand, der im echten Leben vloggt. Das heißt, du hast auch zusätzliche Posts auf verschiedenen Seiten wie Twitter oder Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen, Homepages auch, zu denen verlinkt wird. Ich habe schon auf Twitter einen Thread gemacht, dem man folgen kann. Und da gibt es eine Seite, wo man sich durch alle Links durchklicken kann in der richtigen Reihenfolge. Leider, weil es halt 2013 war, sind nicht mehr alle Links gültig. Also die ganzen Twitter-Konversationen zwischen den vermeintlichen Alter-Egos, die kann man lesen noch. Aber es gibt die ein oder andere Homepage, die nicht mehr zugänglich ist. Was auch ganz nett ist, manchmal wird auch zu einem Musikvideo verlinkt oder so. Also das ist im Grunde tatsächlich genau so, als wenn man einer realen Person folgen würde, die halt auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen twittert oder postet oder Instagrammt oder was auch immer. Also das ist eine Variante von Sanditon, die hier aber tatsächlich nur als Vehikel dient, um eigentlich diesen Gigi-Charakter mehr in den Fokus zu rücken. Aber das funktioniert ganz gut. Muss man es gesehen haben? Nein. Hat es Spaß gemacht? Ja. Kann man also gut mal auch einen Nachmittag mit verbringen. Das ist das eine. Zum zweiten bin ich tatsächlich dann auch noch drüber gestolpert über Sanditon The Musical 200 Years Later. Und zwar ist das eine Musical-Adaption vom Sanditon-Stoff. Wobei man dazu auch sagen muss, dass das eine, ja, so Semi-Amateur-Aufführung ist. Das sind schon professionelle Sänger, glaube ich. Aber das Ganze hatte halt nie auf einer großen Bühne stattgefunden, sondern hatte mehr so ein bisschen so einen Kleinstadtcharakter. Und zwar hat Chris Brindle 2014 ein Theaterstück geschrieben, in dem er Jane Austens Nichte und ihren Neffen zusammengebracht hat, die beide versuchen, das literarische Erbe ihrer Tante zu bewahren und gleichzeitig auch ein bisschen in Konkurrenz zueinander stehen. Also wer hat die bessere Idee, wie sie Jane Austens Werk irgendwie vermarkten können oder bewahren können? Und auf der Idee dieses Stückes hat er dann zum 200. Todestag von Austen 2017 einen Song geschrieben, der hieß Song for Jane Austen. Und aus dem heraus hat sich dann eben quasi das Musical entwickelt. Er hat dann nämlich für jeden Charakter in Sanditon einen eigenen Song geschrieben. Und peu à peu würde daraus eben ein ganzes Stück, das am Ende dann 1:33 lang war. Und dann hat er natürlich noch Unterstützung bekommen von befreundeten Musikern und so weiter. Ganze hat dann eben zu diesem Musical geführt, das wir dann tatsächlich auch auf einer kleinen Bühne gesehen haben, nämlich im Theater The Other Place. In Victoria, London wurde es am 26. Juli 2019 aufgeführt und dann auch mitgefilmt. Und aus dieser Aufführung wurde dann eben ein Film geschnitten, den man sich auf YouTube auch noch anschauen kann. Und die Idee ist es, dass sie gerne das Musical zu einem 2-Stunden-Stück machen würden, um es wirklich auf der großen Bühne in London dann auch aufführen zu lassen. Aber bisher ist das noch nicht gelungen. Wie gesagt, man kann sich das Musical anschauen. Das Konzept ist, weil der Untertitel ist ja 200 Jahre später, das Konzept ist, dass wir hier eine Figur haben, Anna, die großer Austen-Fan ist und die eine eigene Band hat und die quasi so eine Art Musical geschrieben hat und ganz, ganz viele Songs eben über Austen-Helden und ihre Band dazu motivieren möchte, dass sie eben diese Songs mit ihr zusammen machen. Und ihre Band sagt, Austen, wer kennt Austen? Kein Schwein kennt Austen, die ist 200 Jahre alt und du willst irgendwelche Songs über irgendwelche alten Bücher schreiben, die kein Mensch kennt? Das ist doch totaler Mist. Und dann sagt sie, nein, da sind aber Themen drin, die sind heute noch relevant und die sind heute noch spannend, hörst dir an. Und fängt dann eben an, ihre Songs vorzustellen und zu singen. Und so singen sie sich da eben 1,5 Stunden lang durch Austens Sanditon durch und durch diese Story hindurch und entdecken eben moderne Aspekte, auch in dem Sanditon-Stück eben. Und das ist sozusagen der Rahmen, der dem Ganzen gegeben wird und in dem dann diese Geschichte von Sanditon sich dann halt abspielt. Als Musical eine nette Idee, fand ich, aber, und das ist leider die Schwäche, ich fand die Musik nicht so eingängig. Also das war ordentlich komponiert und alles war okay. Die Sänger haben auch eine solide Arbeit abgeliefert, aber die Songs selber irgendwie waren auch hier rein und da raus, hatte man sofort wieder vergessen. Hm. Das war ein bisschen schade. Aber es war halt so. Deswegen glaube ich auch nicht, dass daraus jemals eine 2-Stunden-Show wird auf einer großen Bühne. Hm. Aber es ist trotzdem irgendwie nett zu sehen, dass Leute sich mit dem Stoff immer noch beschäftigen und dann versuchen eben, ohne das selber fertig zu schreiben, dem Ganzen so einen Spin zu geben und es trotzdem irgendwie zur Aufführung zu bringen. Auch das kann man, wie gesagt, auf YouTube sich angucken. 1,5 Stunden, auch das keine verlorene Zeit. Die Musik, wie gesagt, ist leider nicht ganz so eingängig wie gewünscht, aber das ist, kann man trotzdem schön mal so im Kaffee oder so sich angucken. Also das waren noch 2 Adaptionen von Sanditon, die ich gefunden hatte, wo ich dachte, die sind vielleicht noch erwähnenswert.
Okay.
Und jetzt zu The Watsons. Da sind wir eigentlich relativ schnell fertig, nämlich The Watsons hat keine großen Adaptionen. Ich habe wirklich mir die Finger wund gegoogelt, blutig gegoogelt. Was immer wieder auftaucht, ist eine Adaption von The Watsons, nämlich ein Theaterstück mit dem Titel The Watsons, das von Laura Wade geschrieben wurde und von ihrem Ehemann Samuel West als Regisseur dann begleitet wurde. Das heißt, da hat das Ehepaar zusammen dran gearbeitet und auch zusammen drinne gespielt. Und das ist zuerst 2018 im Minerva Theatre Chichester in England aufgeführt worden und war sehr, sehr erfolgreich. Und aufgrund dieses großen Erfolges haben sie tatsächlich die Zusage bekommen, dass sie 2019, ein Jahr später, im West End, im Harold Pinter Theater auftreten können. Das heißt, die hätten einen Run gehabt im West End, was natürlich ist, was alle Stücke wollen. Jeder will ins West End kommen, ja. Und wie gesagt, es war Ausverkauf und es war ein Riesenerfolg gewesen das Jahr zuvor. Und dann ist es aber genau reingekommen in Covid. wir haben geprobt und gemacht, getan, aber dann aufgrund der Covid-Beschränkungen musste der komplette Run abgesagt werden, bevor er überhaupt starten konnte. Und das ist halt wirklich bitter. Auf der Homepage ist dann zu lesen, dass das ganze Ensemble und eben aber auch Laura Wade und Sam Leveste hoffen, dass sie in Zukunft irgendwann nochmal mit dem Projekt auf eine große Bühne können und dass das fortgesetzt wird, aber dass es halt aktuell leider nicht so aussieht. Und das ist schade. Das Stück an sich hat einen Trailer eingestellt, also den kann man sich angucken. Leider gibt es, soweit ich es mitbekommen habe, keine Aufnahme von dem Stück. Man hätte ja sich vielleicht denken können, dass vielleicht man die Möglichkeit hat, eine Aufnahme zu streamen oder dass für eine DVD oder sowas rausgebracht wird. Aber das ist wirklich nicht der Fall. Also das ist echt sehr, sehr schade, weil ich hätte mir das gerne angeschaut. Gerade auch, weil es halt so wahnsinnig gute Kritiken gekriegt hat. Was aber hier vielleicht noch ganz spannend ist, ist, dass es inhaltlich wohl so ist, dass auch hier nicht das Fragment zu Ende geschrieben wird, sondern im Gegenteil, das ganze Stück geht eigentlich ziemlich meta, also meta-meta sozusagen, denn die Frage, die Grundfrage des Stückes ist, was passiert, wenn der Schriftsteller die Herrschaft über die fiktionalen Figuren verliert und diese ihre Geschichte selbst in die Hand nehmen? Aber das muss dann im Theaterstück wohl so sein, dass wir da eben dann quasi die Schriftstellerin Laura haben, die sich mit diesem Stoff befasst und die sich dann eben, nachdem dann das plötzlich so endet, fragt, ja, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Und dass dann die Figuren anfangen, mit ihr als Schriftstellerin zu sprechen und zu sagen, ja, also ich finde, meine Story sollte so weitergehen. Findest du nicht auch? Und dann die Autorin sagt, ja, aber das geht doch nicht. Deine Geschichte kann doch nicht so weitergehen. Du bist doch so und so und so. Also nein, aber ich will so und so und so. Und dass die Figuren dann anfangen, quasi gegen die Schriftstellerin und gegen den Stoff zu rebellieren und ihre eigene Geschichte zu erzählen. Also so ein bisschen alles sehr, sehr meta. Aber das muss wohl sehr gut auf der Bühne funktionieren. Und das war tatsächlich die einzige The Watsons-Adaption, die mir immer wieder überall begegnet ist, die auch wahnsinnig tolle Kritik gekriegt hat, aber sonst habe ich nichts gefunden. Es gibt wahnsinnig viele Fortsetzungen, die geschrieben worden sind, aber das ist halt alles in Buchform. Und ansonsten, ja, war es das zu The Watsons. Das heißt, ich warte im Grunde drauf, dass irgendeiner kommt und sagt, er möchte bitte The Watsons verfilmen oder aber eine Serie draus machen. Wobei ich dazu sagen muss, ich wäre für eine Verfilmung. Und ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum sich Andrew Davids Sanditon ausgesucht hat. Wenn ich zwischen den zwei Fragmenten wählen müsste, dann hätte ich immer The Watsons gewählt, weil ich finde, dass The Watsons einem so viel mehr gibt als Geschichte. Während Sanditon im Fragment, im ersten Teil, im Grunde nur dazu kommt, die Leute vorzustellen, die Charaktere vorzustellen und dann aber eigentlich keine richtige Handlung mehr hat, hat The Watsons zumindest ein bisschen Handlung. Also das heißt, da kriegst du die Charaktere vorgestellt und du hast schon eine Handlung, von der du sogar noch einigermaßen sehen kannst, in welche Richtung sie sich bewegt. Und dann zusätzlich hast du auch noch die Aussage eben von Cassandra, der Nichte von Jane Austen, die ja erzählt, was ihre Tante ihr erzählt hat, wie es zu Ende gehen sollte. Und das macht ja auch inhaltlich Sinn. Also da haben wir ja in der letzten Folge auch drüber geredet. Es macht also auch inhaltlich Sinn, dass es so zu Ende geht, wie Cassandra sagt, dass es vermutlich zu Ende gehen hätte sollen. Und da könnte man so à la Love und Friendship oder so, da könnte man einen schönen, ordentlichen Film draus machen. Dass das noch keiner gemacht hat, das verstehe ich nicht.
Kommt noch. Also ich meine, wenn es so weitergeht, kommt das auf jeden Fall noch. Also
dafür, dass wir eigentlich nichts zu sagen hatten, war das doch eine relativ lange Folge. Denn im Grunde hatten wir nur eine Adaption, nämlich die von Sanditon.
Genau. Ja, und nächstes Mal erwartet euch dann eine Sondersendung. Dafür dürfen wir das schon sagen.
Ja, können wir machen.
Ja, also es erwartet euch eine Sondersendung zum Thema Halloween. Werden wir nämlich in unserer ersten Bonusfolge werden wir den Film Pride and Prejudice and Zombies, also Stolz und Vorurteil und Zombies besprechen. Hast du den schon gesehen, Britt-Marie?
Ja, ich hab's schon gesehen und lustigerweise habe ich festgestellt, dass der ja nicht nur, also verfilmt worden ist nur der erste Teil, aber mittlerweile gibt's ja drei Bücher. Und der Autor hat sogar noch eine Variante geschrieben, Sense and Sensibility and Sea Monsters.
Sea Monsters, glaube ich, heißt ja, das, gell? Genau.
Das soll wohl nicht so gut sein wie Pride and Prejudice and Zombies. Ja, also ich habe es angelesen und ich habe tatsächlich auch den Film gesehen.
Ich habe den Film damals im Kino gesehen und
ach, im Kino sogar, okay.
Ja, und war bitter enttäuscht. Also es war überhaupt nicht meins. Bin gespannt, wie es dann nochmal ist, das zu gucken.
Ja, also man muss dazu sagen, das Ganze wird im Zuge von Halloween so ein bisschen bei uns präsentiert. Und zwar zusammen eben auch mit unserem Podcast-Netzwerk, dem besten Podcast der Welt natürlich. Denn da haben wir uns überlegt, dass wir gerne gemeinsam als Netzwerk so ein bisschen ein paar Halloween-Folgen mit Halloween-Thematiken senden würden, so komplett einmal durchs Netz durch. Und die Frage bei uns war dann, Halloween? Jane Austen? Was kann man da denn präsentieren? Und das, was vielleicht dem Ganzen noch am nächsten kommt, so von wegen Monster und so, ist tatsächlich
Zombies.
Deswegen, wie gesagt, dann in der nächsten Folge ein kleiner Ausflug zu von Austen inspirierten Werken. Und das ist auch, obwohl es eine Sonderfolge ist, dann gleich unser Tor eben zum nächsten großen Themenabschnitt, den wir dann behandeln werden, nämlich Variationen von Austen.
Obwohl ich du zeigst Variation von Austen, muss ich an Loki denken. Keine Ahnung.
Gut, ja Mensch. Trotz allem schön war's. Und dann hören wir uns spätestens zu Halloween.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.